Die konkrete Entscheidung, die ich seinerzeit getroffen habe, ist, dass mir diese fachliche Orientierung viel mehr Spaß bereitet, dass die mich auch ein Stück weit positiv herausfordert und ich mich da einfach wohler bei fühle.
Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast Live bei Park IT. Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Für diese genossenschaftliche Leitidee steht die Park IT mit fast 500 Mitarbeitenden. Ich bin eine davon. Mein Name ist Stefanie Thieme und ich interessiere mich für die Geschichten, die unsere KollegInnen zu erzählen haben. Wie sie zur Park IT gekommen sind, wie ihre Aufgaben aussehen und wie sie sich hier fühlen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lass dich von mir mitnehmen. Was braucht es, damit aus einem persönlichen Anliegen ein beruflicher Schwerpunkt wird? Mein heutiger Gast hat genau das geschafft. Patrick Jackes ist seit 9 Jahren bei Park IT und verantwortet als Projektleiter das ESG-Risikoscoring, ein Verfahren zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken in Banken. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt ihn nicht nur privat, es ist ihm ein echtes Anliegen. Und so hat er sich nach verschiedenen Führungsstationen sowohl in der Bank als auch bei Park IT ganz bewusst für eine fachliche Rolle entschieden, für ein Thema, für das er wirklich brennt. Was genau hinter ESG-Risikoscoring steckt und inwiefern ihm sein heutiges Arbeitsfeld das Gefühl gibt, wirksam zu sein und etwas bewegen zu können, darüber spreche ich mit ihm. Aber auch darüber, wie das Elternhaus berufliche Entscheidungen prägt, bis wir unsere eigenen Pfade einschlagen, warum es sich gut anfühlt, als Working Dad 80% zu arbeiten und was das alles mit mehr Lebensqualität zu tun hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Patrick.
Ja, vielen Dank, ich freue mich auch.
Patrick, lass uns sprechen oder erst mal beginnen über persönliche Weichenstellung und deine ersten beruflichen Entscheidungen. Nimm uns doch noch einmal mit, ganz an den Anfang. Wie bist du damals zur Bank gekommen und welche Rolle hat dein Elternhaus für diese Entscheidung gespielt?
Ja, das Elternhaus hat sogar die größte Rolle damals gespielt, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich drück's mal so aus. Ganz einfach. Meine Mutter ist Bankkauffrau, mein Vater war Bankkaufmann.
Was lag da näher?
Was lag da näher? Und ich war tatsächlich einer von denen, die ja nach der Schule noch nicht genau wussten, was sie machen wollen. Eigentlich wollte ich studieren, aber ich wusste nicht was. Dann kam nach der Schule der Zivildienst und nach dem Zivildienst wusste ich noch immer nicht, was ich studieren sollte. Zwischenzeitlich kam dann der
Anmeldetermin.
Ja, ich hätte schon fast gesagt, der Druck seitens meiner Eltern, bewirb dich mal irgendwo. Ja, und dann wurde ich bei der Volksbank und bei der Sparkasse beworben. Also ich habe natürlich mein eigenes Zutun war noch dabei, aber die Eltern haben einen sehr großen Einfluss damals gehabt. Und irgendwann kam der Tag, da begann dann die Ausbildung.
Die du dann ja auch abgeschlossen hast.
Ja.
Und für mich und ich glaube auch für unsere Hörer ist es spannend zu erfahren, wann würdest du sagen, hast du dich gewissermaßen freigeschwommen, also begonnen, deinen ganz eigenen Weg zu gehen und zwar unabhängig davon, was sich vielleicht andere so für uns für gut und richtig vorstellen.
Also ich würde sagen, dass das schrittweise erfolgt ist. Zum einen habe ich gemerkt, dass ich während der Ausbildung damals zum Bankkaufmann auch einen gewissen Drive bekommen habe, den ich vorher vielleicht weniger hatte. Während der Schulzeit hatte man andere Gedanken, dann waren vielleicht andere Themen und Punkte wichtiger. Mhm. Aber das war aus meiner Sicht so der erste Schritt, so einen eigenen Drive zu bekommen und auch eine gewisse intrinsische Motivation, so würde ich es vielleicht ausdrücken, dann auch die Ausbildung entsprechend mit einer guten Note, mit einem guten Ergebnis abzuschließen. Die eigenen ersten Ansprüche, die man dann auch so richtig an sich selbst hatte. Und danach, das war auch der entscheidende Schritt aus meiner Sicht, der bezog sich dann auf mein nebenberufliches Studium. Und da habe ich gesehen, okay, es gibt noch andere Bereiche, zwar in dem groben, übergeordneten Bereich BWL, Finance. Da gibt es aber noch andere Bereiche, die mich ein Stück weit mehr interessieren als das, was ich jetzt gerade mache. Und das war aus meiner Sicht der entscheidende Schritt, um auch nachher zu sagen, stopp, ich höre bei der Bank auf, orientiere mich um und möchte hier ja so die ersten eigenen Schritte gehen, um dann mich vielleicht auch etwas von den Eltern abzukoppeln.
Du hast jetzt bereits im Fast-Forward-Verfahren deine ganze Karriere staccato-mäßig erklärt. Vielleicht nochmal Schritt für Schritt, nimm unsere HörerInnen mit. Du hast nämlich dann angefangen, nochmal berufsbegleitend ein Masterstudium begonnen, BWL, Schwerpunkt Finance. Vielleicht nimmst du uns noch mal zu diesem Punkt mit, ja? Wenn du auf diese Entscheidung schaust, parallel zum Job ein Masterstudium zu beginnen, was bedeutete das für dich? Ich stelle mir vor, das war eine Menge Workload, die da auf dich zukam. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch recht früh bereits Führungsverantwortung in der Bank hattest, also ein Masterstudium parallel zum Job mit Führungsverantwortung. Wie darf man sich das vorstellen?
Du hast es genau richtig beschrieben, das war ein riesiger Workload damals. Es war tatsächlich auch das Bachelor- und Masterstudium. Also insgesamt waren es 7 Jahre nebenberufliches Studieren, abends und am Wochenende. Dazu kam die Position in der Bank, die ich ja auch relativ früh bekleidet hatte damals, mit 24 oder 25 Jahren, verantwortlich für 8 Personen. Das heißt, dass nicht nur in Anführungszeichen die normale Arbeit, die man selber zu erledigen hatte, angefallen ist, sondern auch entsprechend 8 Personen in der Verantwortung waren, die auch ihre eigenen Themen, Probleme etc. hatten. Von daher zusammengefasst, ein relativ großer Workload, den ich tatsächlich heute auch vielleicht ein Stück weit in Frage stellen würde.
Das hätte ich dich jetzt auch als nächstes gefragt. Würdest du diesen Weg nochmal so beschreiten wollen, rückblickend?
Also wenn ich jetzt schaue, wo stehe ich heute, würde ich sagen, ja, es ist alles richtig gelaufen. Ich fühle mich jetzt da, wo ich stehe, sehr wohl und mache genau das, was mir gefällt. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist sicherlich die Frage, ob man auch an diese heutige Position vielleicht sogar anders gekommen wäre, mit weniger Workload, was sich nicht negativ anhören soll, aber vielleicht auch mit weniger Stress. Weil letzten Endes führt das natürlich auch zu einem gewissen Stress. Mhm. Die Verantwortung auf der Arbeit, das nebenberufliche Studium. Und das ist ja auch nicht alles. Man will ja auch privat noch Dinge erleben, man hat seine Hobbys. Und das unter einen Hut zu bekommen, ist sehr viel. Kurz und knapp, ich glaube, dass ich heute beispielsweise ein Modell Bachelor berufsbegleitend, Master Vollzeit oder vielleicht sogar andersrum, bietet sich ja auch an, Bachelorstudium Vollzeit, Master dann in die berufsbegleitende Variante rein, dass ich sowas ja auch unter Umständen präferieren würde.
Kommen wir zu dem Punkt, an dem sich berufliche und persönliche Prioritäten in deinem Leben verändert haben und Verantwortung eine, ja, ich würde mal sagen, neue Bedeutung bekommen hat. Du hast bei Park IT nach einigen Jahren eine Führungsrolle für einen überfachlichen Bereich übernommen und dich dann später bewusst dazu entschieden, zurück in die Fachlichkeit zu wechseln. Was hat dich dazu bewogen?
Also ganz klar diese fachliche Ausrichtung. Ich bin jemand, ich muss das Gefühl haben, dass ich an etwas Herausforderndem arbeite, mit einer fachlichen Orientierung. Mhm. Dass ich ein Thema habe, im besten Fall, in dem ich ja voll und ganz aufgehe und dieses Thema nach vorne bringe. Mit all den Hürden und Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und das ist für mich ja so diese intrinsische Motivation. Jetzt macht es natürlich für mich auch Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch in einem Team, auch als Führungsposition in einem Team mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber die konkrete Entscheidung, die ich seinerzeit getroffen habe, ist, dass mir diese fachliche Orientierung viel mehr Spaß bereitet, dass die mich auch ein Stück weit positiv herausfordert und ich mich da einfach wohler bei fühle. Es ist nicht so der typische Weg, das muss man auch ganz klar sagen. Für mich persönlich ist es aber auch ganz klar so, dass eine Führungsposition nicht zwingend mit einer besseren Stelle oder mit besseren Inhalten verbunden ist.
Genau, du sprichst mir im Grunde aus dem Herzen. Karriere muss nicht zwangsläufig mit einer Führungsrolle oder Führungsverantwortung einhergehen. Ganz im Gegenteil, für mich spannt die Frage, hat dein Umfeld das auch so gesehen? Und vielleicht nicht minder wichtig, wurde dein Weg raus aus der Führung, rein ins Fach, auch von deinem bzw. unser beider Arbeitgeber Park-IT aktiv unterstützt?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sitzen im Park-IT-Podcast und ich mache jetzt Werbung. Das ist aber tatsächlich aus voller innerer Überzeugung. Das war damals schon eine ganz, ganz coole Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Weil, wie gesagt, für mich steckt nicht die Führungsposition in einer besseren Stelle als eine fachliche Orientierung. So, jetzt hätte ich aber auch ganz exklusiv unterwegs sein können. Das mag ja so sein. Und das war damals, wie gesagt, wirklich cool, dass ich hier auf offene Ohren gestoßen bin, bis hin zur Geschäftsführung. Mhm. Ich habe dann die entsprechenden Abstimmungen, Gespräche gesucht und habe mich natürlich auch ein Stück weit erkundigt, wie wird das gesehen. Und tatsächlich war es komplett positiv. Also über alle Ebenen hinweg ist das ganze Thema, mein Anliegen, nicht belächelt worden. Das ist vielleicht jetzt erstmal so die vorsichtige Formulierung. Andersrum ausgedrückt sogar unterstützt worden. Und das war natürlich eine super Erfahrung, die mich auch nochmal bestärkt hat, dann diesen Wechsel auch hier im Hause zu vollziehen. Ob das natürlich jede einzelne Person im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld, wo auch immer, nachvollziehen kann. Mhm. Da gibt's ja verschiedene Einstellungen. Das sei mal dahingestellt. Aber die Personen, die letzten Endes auch hier in der Verantwortung, also in der Park-IT in der Verantwortung sind und waren, die sind vollkommen offen damit umgegangen. Mhm. Und das war schon eine super Erfahrung, das muss man ganz klar sagen.
Ja, und was bedeutet es für dich, dass du dich heute beruflich in einem Thema austoben darfst, das dich auch privat bewegt?
Ja, das ist perfekt. Was soll ich sagen? Also ich habe natürlich bei dem Thema Nachhaltigkeit, ESG, einfach auch so ein privates Steckenpferd, nicht erst seit der Position in der Park-IT, sondern schon vorher. Und es ist einfach ein super schönes Gefühl, wenn man diese intrinsische Motivation, dieses Interesse mit dem beruflichen Werdegang und mit dem Job, den man gerade hat, dann auch entsprechend verbinden kann. Also 1A ist vielleicht auch andersrum noch ausgedrückt. Das ist natürlich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ich glaube, dass für mich persönlich wäre es sogar jetzt schwer, wenn ich jetzt in eine Position wechseln würde, die nicht mit meinem privaten Interesse so stark gekoppelt wäre. Ist sicherlich alles möglich, aber so wie es jetzt bei mir ist, ist es natürlich perfekt.
Ich würde tatsächlich gerne einen etwas tieferen Einblick in deinen fachlichen Schwerpunkt gewinnen und mit dir darüber sprechen, warum Nachhaltigkeit für dich mehr als nur ein Trend ist. Aber fangen wir erst einmal an. Was genau ist denn bitte das VR-ESG-Risikoscoring und warum ist das relevant?
Ja, wenn ich es jetzt ganz, ganz kurz ausdrücken würde, dann sage ich ein Klassifizierungsverfahren für ESG-Risiken, für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft. Also das heißt, hier wird im gewerblichen Bereich, also im gewerblichen Kundenbereich bei Banken geschaut, welche ESG-Nachhaltigkeitsrisiken bringt der Kunde bzw. sein Geschäftsmodell mit in die Bank rein, wenn die Bank dem Kunden einen Kredit gibt. Das ist aufsichtsrechtlich gefordert. Das ist ja so dein Punkt mit, warum ist das relevant? Wir machen das jetzt auch tatsächlich aus dieser Risikosichtweise, nicht aus Spaß, sondern die Aufsicht sagt, liebe Banken, ihr müsst die ESG-Risiken eurer Kunden bewerten, berücksichtigen, euch im Klaren darüber sein. Und der VR-ESG-Risikoscore, der ist entsprechend für die Banken, für unsere Kunden wichtig, um ein Instrument zu haben, das es ermöglicht, diese ESG-Risiken zumindest mal qualitativ zu bewerten. Mhm. Um mal einschätzen zu können, bringt dieses Geschäftsmodell, bringt dieser Kunde denn jetzt hohe Risiken aus dem Thema ESG mit sich oder mittlere Risiken oder niedrige Risiken? Mhm. Das heißt, ich kann einschätzen, was kommt da auf uns zu? Also so typisches Risikomanagement bei Banken. Das aber dann mit Blick auf ESG. Also sprich Umwelt. Ich glaube, das ist so das einfachste Beispiel. Das macht es ja nochmal so ganz plakativ. Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen führen ja dann zu Einnahmeausfällen. Im schlimmsten Fall noch zu viel weiterem. Das Werk wird weggespült oder ähnliches bei Kunden. Das sind ja schon Risiken, die auf den Kunden einer Bank zukommen und dann auch auf die Bank selber. Weil die Frage steht ja dahinter, wird der Kredit dann noch zurückgezahlt? Kann der Kredit noch zurückgezahlt werden? Mhm. Da gibt es dann auch die weiteren Facetten. Ne? Also von daher schon aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt für die Banken, auch unabhängig von irgendwelchen aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Mhm. Das bietet ja auch Chancen, das Thema. Ne?
Und was würdest du sagen, welche Wirkung kannst du durch deine Arbeit entfalten? Also wo sind da die entscheidenden Hebel?
Also zum einen ist ja der große Hebel, dass wir das Modell hier von der Park-IT aus zur Verfügung stellen. Das heißt, unsere Kunden haben erstmal das Instrument, um die ESG-Risiken zu bewerten. Das ist, finde ich, so der erste Hebel, der ja auch, ja, natürlich aufsichtsrechtlich gefordert ist, aber trotzdem ja schon mal dieses Thema auch anschiebt in den Banken. Auch wenn die Aufsicht mit Druck dahinter steckt. Aber das ist so der erste Hebel meines täglichen Arbeitens. Darüber hinaus hat man, wenn man in diesem Thema unterwegs ist, ja auch viele Austausche mit Banken. Workshops, ich halte viele Vorträge, hier mal ein Telefonat, da mal ein Telefonat. Und da ist es mir ja auch möglich, nochmal diesen Gesamtblick auf das Thema zu geben. Weil man kann sich hinstellen und sagen, als Bank, ich mache jetzt hier ganz starr die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, beziehungsweise erfülle die aufsichtsrechtlichen Vorgaben und das war's. Aber auch gerade diesen Blick mal zu öffnen und zu sagen, dieses Thema ist mit Chancen verbunden.
Worin bestehen die? Genau, das würde
genau, Vertriebschancen als Beispiel. Also zum einen natürlich aus dem Risikomanagement heraus. Ich kriege einen besseren Blick auf die Risiken, kann diese Risiken besser bewerten, habe vielleicht nochmal so ein breiteres Spektrum, ne, an Risiken, die ich auch beim Kunden berücksichtige. Das ist das eine, besseres Risikomanagement. Mhm. Das andere sind aber auch Vertriebschancen, weil ich kann ja schon mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Das ist auch Teil des Modells. Mit dem Kunden ins Gespräch gehen, spreche mit ihm über das Thema Nachhaltigkeit erstmal. Das ist ja auch schon mal gut. Also aus meiner Sicht, das ist das ja schon mal gut. Und dann sehe ich auch, was hat der Kunde denn bisher gemacht? Was hat er nicht gemacht? Ganz einfaches Beispiel. Der Kunde ist noch auf Öl und Gas bei den Energieträgern unterwegs. Da kann eine Bank das Thema ja auch für sich nutzen. Lieber Kunde, es ist wirklich sehr plakativ. Es geht natürlich auch noch anders, aber es ist sehr plakativ. Aber lieber Kunde, hast du denn schon mal über eine Photovoltaikanlage auf deinem Werksdach nachgedacht? Du kannst Geld sparen, also geringere Energiekosten, du bist entsprechend nachhaltiger unterwegs. Und das ist ja wieder eine Vertriebschance auch für eine Bank, weil die Finanzierung kann ja auch über die Bank laufen. Wie gesagt, sehr plakatives Beispiel, aber da sind ja Chancen mit verbunden. Ja. Ich rede über das Thema Nachhaltigkeit.
Ja. Ich finde es klasse, dass du es so anfassbar machst. Du hast mir im Vorgespräch ja auch von deinen Reisen erzählt, nach Südamerika, Asien, Afrika. Welche Eindrücke und Erfahrungen, würdest du sagen, haben dein Verständnis von Nachhaltigkeit besonders beeinflusst?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass es die Reisen waren, die ja auch in Regionen der Welt gingen, die vielleicht nicht den Lebensstandard haben, wie wir ihn haben. Mhm. Die haben mich da sehr stark geprägt. Ich war in Südamerika unterwegs, Backpacking-Tour über mehrere Monate. Ich war in Afrika, ich war in Asien. Und das sind ja so die Andockpunkte, wo man auch Lebensumstände sieht, die einfach anders sind als die Lebensumstände, die wir hier vorfinden. Das hat mich am meisten geprägt. Man kommt, finde ich, sehr stark oder sehr schnell in dieses Thema dann rein, zumindest war es bei mir so, über das Thema Müll. Also das sieht anders aus als in Deutschland. Und wenn man das sieht, was da vor Ort einfach passiert, dass es teilweise keine Müllabfuhr gibt, dass der Müll einfach auf illegale Deponien gepackt wird, verbrannt wird. Das war, glaube ich, so mein Einstieg bei dem Thema, dass ich das einfach schrecklich fand. Letzten Endes fand ich es für mich persönlich in Anführungszeichen gut, das gesehen zu haben, weil das hat mich sehr stark geprägt. Dieses Thema wurde bei mir immer, hat sich immer mehr in den Kopf gesetzt. Das war aber so der Auftaktpunkt. Und ich glaube, wenn man sich so mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG und mit allem drum und dran beschäftigt, kommt man natürlich auch sehr schnell beim Thema Klimawandel an. Und auch da sieht man ja in anderen Regionen der Welt, wie kann es aussehen. Also Beispiel Afrika. Da sieht die Landschaft halt auch schon wieder ein Stück weit anders aus als hier. Ist jetzt keine Riesenüberraschung, das hier im Podcast zu erzählen, aber trotzdem, wenn man das auf sich wirken lässt, was ist denn da? Wasserknappheit, also ich war auch in einer Region unterwegs, wo wirklich starke Wasserknappheit herrschte, wie mir zumindest berichtet wurde. Und ja, das war schon, also diese Reisen, ich glaube, das war einfach ein riesen Punkt bei mir, der mich auch persönlich dann nochmal geprägt hat und auch auf diese Themen aufmerksam gemacht hat. Und ich bin von den Reisen zurückgekommen und hatte dann immer wieder im Kopf, ah, das kannst du nicht einfach so stehen lassen. Du kannst doch zumindest in dem Bereich, in dem du tätig sein kannst, irgendwas verändern. Mhm. Ja, das hat mich nicht losgelassen, das muss man ganz ehrlich sagen, ja.
Und es lässt dich ja auch privat nicht los. Du engagierst dich auch jenseits des Berufs intensiv für Nachhaltigkeit, sei es in Vereinen, Initiativen oder im Naturschutz. Was treibt dich dabei an und wie gestaltest du dieses Engagement konkret?
Also der innere Antrieb, da würde ich an die vorherige Frage andocken, das ist tatsächlich der Punkt, dass es mich auch nicht losgelassen hat. Dass ich für mich einfach dieses Gefühl auch entwickelt habe, ich will tätig werden. Ich will zumindest in meinem Rahmen, in meinen Möglichkeiten etwas dafür tun, dass sich verschiedene Dinge zum Besseren entwickeln. So. Mir ist natürlich auch bewusst, dass ich jetzt nicht die ganze Welt alleine verändern kann. Ich denke aber auch, man sollte diesen Gedanken nicht zu groß werden lassen, weil wenn man sieht, welche Einzelpersonen auch für eine große Veränderung gesorgt haben, sollte man sich vielleicht nicht selber kleinreden. Lange Rede, kurzer Sinn an der Stelle. Das hat mich nicht losgelassen und deswegen, das ist auch so diese intrinsische Motivation, die mich dann antreibt. Einfach ein bisschen was anzutreiben, anzustoßen in die richtige Richtung. Einzelnen Menschen in anderen Regionen der Welt unter die Arme zu greifen, zu helfen, Menschen zu helfen, die nicht die Möglichkeit haben, wie wir sie haben. Ich wurde ja in ein relativ entspanntes Umfeld reingeboren, wenn ich es mal so als entspannt betiteln kann. Und ja, das ist natürlich ein ganz klarer Antrieb, auch mit Blick auf das Thema Klimawandel, da etwas zu tun, zu sensibilisieren, aber auch aktiv zu werden. Du hast mich aber auch noch gefragt, was mache ich denn überhaupt?
Genau, ich wollte dir gerade anbieten, ja. Du hast jetzt hier exklusiv die Chance, ja. Auch Werbung für ja. eine Initiative zu machen, die dir am Herzen liegt.
Genau, also ein Verein, bei dem ich selbst aktiv bin, ist sozusagen mein eigener Verein. Mein heißt jetzt nicht, dass ich exklusiv da unterwegs bin, sondern wir sind insgesamt 14 Personen aus verschiedenen Freundeskreisen auch von mir. Wir setzen uns insbesondere für das Thema Bildung in Afrika ein, sind im Moment dabei, eine Schule in Afrika zu bauen. Tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Also insgesamt sollen 4 Schulgebäude gebaut werden. Mhm. 2 stehen schon. Mhm. In Masimanimba, in der Demokratischen Republik Kongo. Auch da, warum haben wir es ausgewählt? Weil wir letzten Endes auch wissen, dass in der Demokratischen Republik Kongo auch nicht alles so gut läuft. Ganz im Gegenteil, es gibt ja auch Gebiete, die sind sehr stark umkämpft. Wir haben uns bewusst für ein Gebiet entschieden, das natürlich etwas sicherer ist. Aber auch eins der Länder, ja, in denen die Menschen jetzt nicht gerade eine super, super tolle, wenn ich es mal so ausdrücken kann, eine super tolle Lebenssituation vorfinden. Genau, da bin ich aktiv im Vereinsvorstand. Da haben wir auch viel gemacht. Also sind da auch schon unterwegs, jetzt beim dritten Schulgebäude, was jetzt gerade gebaut wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Werbung ich machen darf, ob ich den Verein nenne.
Den Link, Patrick, den packen wir in die Shownotes, sei dir sicher.
Ja, genau. Mhm. Also Kilometers for Hope heißt der Verein. Ich bin aber auch noch in anderen Vereinen unterwegs. Das sind auch teilweise so Vereine, die man, oder Organisationen, die man auch kennt. Ob das der NABU ist, da bin ich schon mal unterwegs. Oder beteilige mich mal an Müllsammelaktionen. Also ich versuche das so auf verschiedene Ebenen zu stellen. Und da komme ich auch wieder darauf zurück, das zu versuchen, was bei mir eben persönlich möglich ist, mit allen Umständen, Lebensumständen. Aber das ist mir halt schon sehr wichtig, da so aktiv zu sein wie möglich und auch in verschiedenen Themen unterwegs zu sein.
Apropos verschiedene Themen, lass uns über bewusste Entscheidungen, geteilte Verantwortung und das, was im Leben zählt, sprechen. Du arbeitest heute 80%. Was war der Auslöser und was hat sich dadurch verändert?
Also der konkrete Auslöser ist knapp 3 Jahre alt.
Keine Namen nenne, ich müsste ihn wieder raushixen. Ja,
genau, also inkognito. 3 Jahre alt, knapp 3 Jahre alt. Unser Nachwuchs war eigentlich vorrangig der entscheidende Grund zu sagen, ich gehe von 100% Arbeitszeit auf 80% Arbeitszeit runter. Wir sind beide berufstätig nach der Elternzeit und haben uns dann dazu entschieden, uns das aufzuteilen. Habe auch selber so den Anspruch an mich, jetzt für unseren Sohn auch in der Form da zu sein, dass ich ihn so viel es geht auch begleite und auch das, was im Alltag ansteht, dann mit ihm bestreite und mache. Und das ist vielleicht so der originäre Grund gewesen, also ganz klar Family und alles, was damit zusammenhängt. Jetzt darf ich aber auch offen sagen, dass ich das natürlich erstmal für unseren Sohn und für diese Gesamtsituation natürlich gemacht habe, aber auch für mich selber. Dass ich ganz klar für mich auch selber gesehen habe, ich möchte dieses gesamte Umfeld, Beruf, private Lebenssituation, für mich in einen guten Einklang bringen. Und guter Einklang heißt nicht, von A nach B zu hetzen, vielleicht auch das Ganze nicht zu ausschweifen, zu stressig werden zu lassen. Das war sicherlich auch noch ein Punkt, weil ich glaube, du kennst es ja. Man tanzt ja schon auf vielen Hochzeiten, ob das jetzt Beruf oder Familie ist. Aber ich habe auch noch einige Hobbys, Vereine, wie gerade angesprochen. Bin sehr viel in meinem sozialen Umfeld unterwegs oder mit meinem sozialen Umfeld unterwegs. Und das möchte man ja auch vernünftig unter einen Hut bringen, sodass das für mich aktuell und auch für uns, muss man auch ganz klar sagen, die perfekten Rahmenbedingungen darstellt, ja.
Gab es denn sowas wie ein konkretes Erlebnis oder bestimmte Erfahrungen in deinem Leben, bei denen du für dich begriffen hast, Arbeit darf nicht alles sein?
Ja. Gehen wir mal.
Teilst du es mit uns?
Ja. Gehen wir mal zurück zur ersten Frage, gedanklich. Ja, ich habe es in der Familie mitbekommen, dass mein Vater sehr viel Wert auch auf das Thema Arbeit gelegt hat. Vielleicht auch ganz klar zu viel Wert. Jetzt ist es so, dass es dann verschiedene Lebensumstände gibt, die andere Themen wichtiger werden lassen. Stichwort Gesundheit. Und dass sich sicherlich auch die Person selber dann nochmal hinterfragt, aber auch die Personen, die im näheren Umfeld, also Familie, Freunde, die im näheren Umfeld dann der Person sind. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es eben in der Familie so mitbekommen, aus erster Hand, und habe da auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Mhm. Das heißt ja auch nicht, dass man, und du hast es gerade so ausgedrückt, Arbeit darf nicht alles sein. Das heißt ja andersrum auch nicht, dass man seine eigene Arbeit diskreditiert oder dass man das jetzt irgendwie als was Schlechtes empfindet. Ganz im Gegenteil, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Für mich ist das, ich habe ja den Sechser im Lotto, so drücke ich es mal aus, mit dem Job, den ich habe und mit meinen Motivationen. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Aber man kriegt nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Und das war auch tatsächlich der Auslöser, ohne vielleicht zu tief jetzt in diese gesundheitliche Thematik zu gehen. Aber da habe ich tatsächlich, etwas gesehen, gezeigt bekommen, was mich dann dazu geführt hat, da auch nochmal drüber nachzudenken und das Ganze für mich auch zu ordnen. Mhm. Ja.
Und in welchen Momenten fühlst du dich bestätigt? Genau deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden.
Da gibt es ja mehrere Momente. Also zum einen, die berufliche Thematik ist klar, da hat man gerade drüber gesprochen, das ist für mich ein rundes Ding, ne, mit dem, was ich mache. Aber auch so grundlegend auf bestimmte Momente, das kann dann auch schon mal sein, dass ich dann samstags kurz den Gedanken habe, ach ja, morgen ist ja wieder Arbeit. Ach nee, doch nicht, morgen ist ja keine Arbeit. Also, dass ich tatsächlich wirklich auch diese Momente spüre. Ich habe den Freitag frei.
Wo man zur Ruhe kommt und...
Ja, und wo ich auch montags morgens anfange und wirklich noch ein Stück weit erholter bin, einfach raus aus dieser Thematik Arbeit bin und tatsächlich total frisch durchstarten kann. Das ist zum Beispiel auch immer mal wieder ein Moment, bei dem ich es spüre.
Du kennst es sicherlich schon aus den vorangegangenen Folgen. Kommen wir zu dem Entweder-Oder-Teil, wo ich dich bitten möchte, dich zu entscheiden zwischen zwei Fragen. Und wir machen danach auch direkt weiter mit ein paar Satzanfängen, die ich dich bitten möchte, zu vollenden. Nachhaltigkeit im Kleinen oder im Großen?
Im Großen.
Klein geht nicht.
Klein
ist zu wenig.
Im Großen kann man dabei mehr bewegen. Das ist der Hintergrund.
Projektbericht schreiben oder lieber Vortrag halten?
Vor einiger Zeit hätte ich, glaube ich, gesagt Vortrag halten. Jetzt vielleicht eher Projektbericht schreiben.
Warum?
Weil ich auch gemerkt habe, dass mir so diese Arbeiten in meinem Job, bei denen ich mich mal wirklich konzentriert hinsetze und Sachen bearbeite, das muss ja nicht unbedingt Projektbericht schreiben, aber so, also wirklich mir mal fachkonzeptionelle Gedanken mache, mir auch einfach immens viel Spaß machen. Und vielleicht, weil ich auch über die letzten Jahre ziemlich viele Vorträge gehalten habe.
Eine gewisse genau. Ermüdung.
Ja, keine Ermüdung, aber irgendwann schüttelt man es aus dem Arm und man kennt das Thema, man ist in dem Thema drin. Und von daher tendiere ich im Moment eher tatsächlich dazu, Projektbericht schreiben oder fachkonzeptionell einige Überlegungen zu machen.
100% arbeiten oder 80% leben?
Uiuiui. Ui, ui.
Schwierige Frage.
80% leben. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
Ich habe es fast geahnt. Mit dem Kleinen lieber auf den Spielplatz oder in den Tierpark?
Ist das meine Entscheidung? Also, wenn es meine Entscheidung ist, was ja immer tagesformabhängig ist, dann würde ich den Tierpark bevorzugen. Aber es gibt ja noch den kleinen Menschen, der vielleicht
auch eine Meinung hat.
Der auch eine Meinung hat. Das ist ja auch gut so. Das ist auch gut so. Der dann vielleicht auch mal lieber auf den Spielplatz will.
Und hier wird sportlich und ich konnte mich nicht auf zwei Begriffe beschränken. Fußball spielen, Beachvolleyball, Radfahren, Laufen gehen oder Basketball?
Ganz klar Fußball spielen. Also wenn ich mich entscheiden kann, muss, darf, dann steht der Fußball immer ganz weit vorne, ja. Wobei das andere, also die anderen Sportarten mir auch Spaß machen. Und ich bin ja auch relativ viel sportlich unterwegs. Aber wenn du mich so fragst, dann ist Fußball. Es der Fußball. Ja, doch, auf jeden Fall.
Kommen wir so zu den Satzanfängen. Wenn ich an die Zukunft denke, dann?
Hoffe ich, dass alles gut wird.
Mein Freundeskreis bedeutet für mich?
Extrem viel. Extrem viel, weil ich hatte es gerade schon mal angeteasert, dass ich auch viel in meinem sozialen Umfeld unterwegs bin. Das ist von den Freundeskreisen her auch sehr gesplittet. Mal ein größerer Freundeskreis, mal ist es vielleicht auch nur eine Person. Aber das ist mir super wichtig und auch mit Family versuchen wir uns immer diese Freiheiten zu geben, dass man mit seinen Freunden, Freundeskreisen immer was machen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn das nicht so wäre, wäre ich persönlich auch nicht ganz zufrieden. Also das Das ist bei mir auch seit der Jugend. Ich bin immer viel mit meinen Freunden unterwegs gewesen, habe viel gemacht. Das brauche ich einfach, ganz klar.
Mein Sohn hat mir zuletzt beigebracht, dass...
Der bringt mir so viel bei. Obwohl, es gibt eine Sache, eigentlich kannte ich die auch schon, aber man wird ja dann älter und dann vergisst man es doch, dass Fußballtrikots mit Rückennummern deutlich besser sind und deutlich beliebter sind als Fußballtrikots ohne Rückennummer.
Und zwar, weil...
Steht da hinten was drauf. Ich kenne es selber noch aus meiner Kindheit, aber man vergisst es ja dann. Also, jetzt eben scherzhaft gesagt, aber man vergisst ja viele Sachen wirklich auch. Und ja, da sind die Fußballtrikots, die übrigens sehr hoch im Kurs sind im Moment, mit Rückennummer und Name hinten drauf.
Also die Beflockung darf nicht fehlen.
Ja, genau.
Beruflicher Erfolg heißt für mich heute?
Ja, da haben wir ja tatsächlich auch eben, sind wir da auch ins Detail gegangen, für mich einen Job zu haben, bei dem ich meine Interessen, meine intrinsische Motivation für ein Thema auch ausleben kann. Da schließt sich der Kreis jetzt wieder. Ich wiederhole mich, das passt gerade bei mir aktuell perfekt.
Wenn ich mit 80 auf mein Leben zurückblicke, möchte ich sagen können,
dass ich viele coole Sachen erlebt habe. Sowas wie die Backpacking-Reise, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Eine Camperreise über mehrere Monate, die wir auch schon mal gemacht haben, als Familie tatsächlich dann auch. Ja, dass ich diese Dinge erlebt habe. Und dass ich das auch alles in einen vernünftigen Rahmen bewegt hat. Also vernünftiger Rahmen hört sich vielleicht jetzt noch so ein bisschen zu passiv an, aber dass ich einfach für mein Leben einen richtig coolen Rahmen gefunden habe, wo dann alles auch ineinander greift. Das ist so dieses Thema.
Das Motto der Parkheit hier.
Ja, habe ich tatsächlich gerade.
Alles ineinander.
Tatsächlich gerade unbewusst sogar, aber das wäre für mich auch einfach so ein Punkt, den ich gerne nennen würde. Mhm. Also wenn ich mit 80 da stehe hoffentlich oder sitze und nicht liege, dann wäre das schon wirklich cool. Ja, das mit allem drum und dran. Das ist einfach die Möglichkeiten geboten hat, Dinge zu bewegen. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Dinge zu bewegen, die mich auch interessieren. Thema Nachhaltigkeit. Und aber auch einfach viele schöne Sachen erleben konnte. Ja.
Patrick, zum Schluss ein kurzer Blick zurück und einer nach vorn. Wenn du auf dein bisheriges Berufsleben zurückblickst, was würdest du sagen, war ein entscheidender Wendepunkt?
Da würde ich sagen, das war der Wechsel von der Bank zur Park-IT. Warum? Weil innerhalb dieses Wechsels war es tatsächlich damals so, dass ich mich ursprünglich auch schon für einen anderen Arbeitgeber entschieden hatte. Mhm. Das ist aber durch, ich drück's mal so aus, äußere Umstände, die, naja, für mich nicht ganz so schön waren, aber durch äußere Umstände ist es tatsächlich so gekommen, dass ich mich dann dagegen entschieden habe und erst dann nochmal weitergesucht habe, die Park-IT gefunden habe, beziehungsweise auch den Tipp dazu bekommen habe, ja, und dann zur Park-IT gewechselt bin. Und wenn ich den ursprünglichen Weg eingeschlagen hätte, wäre ich vermutlich nicht in der Form glücklich geworden, mit heutigem Blick darauf. Und hätte auch, ja, allein dieses gesamte Arbeitsumfeld etc. wohl in der Form auch nicht kennengelernt. Vielleicht später, das mag sein, aber für mich ein ganz klarer Wendepunkt, weil ich eigentlich schon in die Richtung unterwegs war und damals durch vielleicht äußere Umstände, die ich selbst als nicht so schön empfunden habe, die aber letzten Endes für mich eine glückliche Fügung waren.
Das Gute kommt zum Schluss.
Ja.
Patrick, und was wünschst du dir für die Zukunft, beruflich oder privat?
Ach, ja, das ist schwer natürlich jetzt kurz und knapp zu beantworten. hört sich immer so hochtrabend an, dass man irgendwie Gesundheit mittlerweile ist. Ja, das so ist immer so richtig, nicht. so richtig abgeklatscht. Gesundheit. Ja, dass ich einfach noch viele, also dass ich vielleicht noch viele coole Erfahrungen mache, sowohl beruflich als auch privat. Ich wünsche mir persönlich, dass ich da auch immer auf mich höre, dass ich sozusagen auch weiß, was tut mir gut, was möchte ich gerne erleben und das auch wirklich umsetze. Das kann ja auch, ne, so ein Thema beruflicher Wechsel sein. Da habe ich damals auch auf mich gehört. Was macht mich glücklich? Was brauche ich gerade? Was möchte ich? Das natürlich beruflich, aber auch privat auf jeden Fall.
Und zum Abschluss ein typischer Satz oder eine Geste deines Sohnes, bei der du denkst, das hat er eindeutig von mir.
Ja, da gibt es wahrscheinlich mehrere
eine
Dinge.
Eine davon.
Ja, er ist jetzt auch in einem Alter, in dem der Kleine anfängt zu diskutieren. Kenne ich von mir. Und da kommen jetzt auch schon mal so Sätze wie, ach Papa, überleg doch mal oder denk doch mal nach. könnte vielleicht von mir sein. Aber auch nur so ganz vielleicht.
Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank für das Ehrliche, für das Nachdenkliche und auch für das inspirierende Gespräch. Ich finde, deine Geschichte zeigt sehr schön, dass Karriere etwas mit der Klarheit zu tun hat, seinen eigenen Weg zu gehen und dabei fachlich wie auch persönlich zu wachsen. Und wie toll, wenn Beruf und Überzeugung dabei zusammenkommen können. Also ich wünsche dir viele weitere Aha-Momente in der ESG-Welt, auf dem Spielplatz und bei allem, was dir wichtig ist. Dankeschön.
Ja, danke dir. War cool.
Wenn dir unser Podcast gefällt, bleib gerne dran und abonniere ihn. Überall da, wo es Audio-Podcasts gibt oder auf www.parkit.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dankeschön für deinen Besuch bei der Park-IT. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat dir gefallen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.